Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer tollen Podcast-Episode, das weiß ich jetzt einfach schon. Und zwar mit Christian Müller von der Brust-Stiftung. Hallo, lieber Christian.
Hallo, lieber Anouk, ich freue mich, da zu sein.
Ja, wir haben uns vor kurzem kennengelernt, wir haben ein spannendes Projekt zusammen gemacht, aber vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
Ja, ich bin Christian, wie du schon gesagt hast, Christian Müller. Ich bin Junge, 42 Jahre, und ich bin in der schönen Ruhrpott-Stadt Essen mittlerweile gesettelt. Und ja, ich denke, wir werden gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Du hast die Brust-Stiftung, meinen Arbeitgeber, schon erwähnt. Und genau, da werden wir gleich da sicherlich noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, denke ich.
Ja, und du hast auch ein bisschen Nederlandse Achtergrund und ja, lecker anders. Heb jij ook het een en ander meegemaakt, oder?
Ja, dat klopt. Ik heb een beetje Nederlandse Achtergrund. Naja, ik heb in Nederland gestudeerd in Nijmegen. En ja, misschien moet ik toch weer naar Duits switchen. Ja, genau. Ich habe in der Tat ein bisschen niederländischen Hintergrund. Ich habe die wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer bekannten Niederlande-Deutschland-Studien in Münster und in Nijmegen studiert. Das ist schon ein bisschen her. Mit dem Niederländisch klappt es immer noch so ganz gut. Und der Studiengang, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Das ist ja so ein sehr breit gefächerter Studiengang, mittlerweile Bachelor-Master-Studiengang. Und großartig, dass es den gibt, und das war so ein bisschen der Grundstein für diese Niederlande-Liebe, und um, glaube ich, auch so mittlerweile sagen zu können, irgendwie, ja, das ist schon so zweite Heimat, und da ist man schon, ja, sehr eng irgendwie beieinander, ja.
Oh, wie schön. Vielleicht, um dann mal ganz kurz darauf einzugehen, wie bist denn du dazu gekommen, um das in Münster und in Nijmegen zu studieren? Also hast du viele Urlaube in den Niederlanden verbracht und gedacht, ach, das ist interessant, oder mehr vom wirtschaftlichen Aspekt her?
Ich weiß gar nicht, ob der wirtschaftliche Aspekt beim Studium oder bei der Studienwahl schon so eine große Rolle gespielt hat. Nicht wirklich, glaube ich. Nee, das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen eine Zufallsgeschichte gewesen. Urlaubsgeschichte so in der Kindheit und Jugend war eigentlich eher so Dänemark. Und Niederlande eigentlich eher selten. Und die Geschichte war, dass ich nach dem Abi einfach ursprünglich Lehramt studieren wollte. Und für eigentlich Anglistik so ein bisschen im Fokus hatte. Und da habe ich geguckt, ich komme aus Hannover ursprünglich, und da war es so, dass man an der Uni in Hannover musste man das Latinum haben, um Anglistik zu studieren. Und das da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, weil ich in der Schule Französisch hatte, und ich hatte dann keine Lust, nach dem Abi direkt wieder mich auf den Hintern zu setzen und erstmal wieder Latein zu büffeln, um da das Studium aufnehmen zu können, und habe geschaut, der Föderalismus sei Dank, ob wir eventuell in anderen Bundesländern andere Regeln haben, und hatte dann irgendwie Münster so als Studentenstadt irgendwie vor Augen und bin dann da so ein bisschen über die Uni-Seiten gesurft und bin dann wirklich durch Zufall auf diesen Studiengang gestoßen und dachte mir, wirklich, wirklich, wirklich by accident so, und dachte so, oh, das ist aber spannend so, weil da ist ja echt aus ganz vielen Bereichen was dabei, dazu noch eine neue Sprache und ein neues Land, was sich erschließt, und habe das dann ein bisschen intensiviert, mich damit auseinanderzusetzen, und bin dann in der Tat ja bei diesem Studiengang sozusagen geblieben, nachdem ich mich auf den ersten Blick verliebt hatte, und bin da echt super, super dankbar für diese Wahl, weil da wirklich echt sich ganz tolle Tore eröffnet haben, nicht zuletzt einfach jetzt das Tor natürlich in die Niederlande, wie gesagt, zweite Heimat, aber auch mit ganz tollen Menschen, die ich seitdem echt zu meinen richtig guten Freunden zähle, und auch nicht zuletzt meine Frau, die ich sozusagen über das Studium kennengelernt habe.
Und ist in Nederland?
Nee, sie ist deutsch. Maar van gemeenschappelijke vrienden hebben we bij een verhuizing hebben we elkaar leren kennen. En dat was in Den Haag. En sinds die dag zijn we dan eigenlijk bij elkaar.
Wie schön, Den Haag. Stimmt, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Weil ihr habt auch in Den Haag geheiratet, ne? So wie ich und
ja, in Scheveningen, genau, in Scheveningen.
Ja, wir auch in Scheveningen, genau. Ja.
Ja, ja, das ist natürlich auch einfach, das war bei uns so ein bisschen die Geschichte. Wir haben uns da kennengelernt und das ist für uns immer so ein bisschen magischer Ort einfach, wenn wir in Den Haag sind oder insbesondere jetzt natürlich knapp 10 Jahre nach der Hochzeit in Scheveningen ist natürlich immer so, wenn man da hinkommt, so geht einem immer so ein bisschen das Herz auf und
Das teilen wir miteinander, Christian. Also genau das Gleiche habe ich mit meinem Mann auch. Und wir lieben Den Haag, wir lieben Küste an der Stadt. Ist einfach ein Träumchen. Wir haben im Naturell geheiratet. Magst du auch sagen, wo ihr geheiratet habt?
Ja, hier ein bisschen Reklame noch, Commercial Blog.
Ja, genau. Für alle, die dann demnächst nach Scheveningen fahren. Ich kann empfehlen, Naturell, auch als Hochzeitsdestination.
Und ich kann sehr empfehlen, das Naturell kenne ich nicht, aber ich kann sehr empfehlen, das Barbarossa Beach. Das ist, glaube ich, eins der letzten, wenn man Richtung Norden spaziert vom Riesenrad am Pier, ist es Richtung Norden gehend, dann eins der letzten Beachlokale. Und die haben das richtig cool gemacht. Bei uns war das so, das war das letzte Wochenende, wo noch Saison war, oder das war offiziell schon nicht mehr, weil wir am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober,
geheiratet hatten. Immer Feiertag.
Immer Feiertag, genau. Und da war das so, dass die dann echt nochmal so die ganzen Sachen, die haben danach, die bauen ja die meisten Hütten am Strand dann ab, ne?
Ja.
Wegen Herbststürmen und so weiter. Und da haben die dann in der Tat, alles nochmal, was sie so im Lager hatten, haben sie nochmal rausgehauen, so Austern und so weiter. Die hatten wir gar nicht so bestellt für die Hochzeit. Aber es war schon nochmal ganz cool. Sie haben sich da echt Mühe gegeben. Und für niederländische Verhältnisse, da geht das ja meistens mit den Hochzeiten nicht ganz so lange, haben die auch richtig, haben wir richtig lange feiern dürfen. Ich glaube, bis 4:30 oder so. Das war irgendwie schon amtlich.
Cool.
Ja.
Ich habe ein paar Hochzeiten dort miterlebt natürlich meine eigene, war natürlich die schönste. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Das war überhaupt gar kein Hollandwetter, sage ich jetzt mal so, weil das ist ja schon mal öfters mal manchmal nicht ganz so sicher. Wir hatten richtig Sonnenschein.
Ja, das war bei uns in der Tat auch so. Für Oktober war das einfach Wahnsinn, nette Geschichte noch. Wir waren irgendwie zu so einem Besichtigungstermin vorher da und das war im Juli oder so und da war einfach so ein richtig übler Sturm, so dass einfach die Tische draußen alle umgefegt sind und ich glaube die Türen ständig aufgeknallt sind und wir dachten so, oh, wenn das im Herbst hier ähnlich aussieht, dann haben wir aber ein kleines Problem. Und es war im Herbst einfach das schönste Wetter und man stand da locker im Hemd und hat
gefeiert. Ach, wie schön.
Ja, ja.
Ach, genau. Wie schön. Sind wir auf ein ganz anderes Thema.
Ja, sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet
vom Studio zum Heiraten.
Ja. Genau, hängt unmittelbar mit zusammen, ja.
Hängt in dem Fall total zusammen. Was ist für jou dann möglich, um Nederlands te leren? Ich finde, jij spreekt super Nederlands. Hoe heb je dat gedaan? Hebben jullie daar lessen gehad op de universiteit of op de Duits-Nederlands studie?
Ja, precies. Dat is een vaste deel van de studie. Dat gewoon ook de taal wordt geleerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk voor een Duitser vind ik het niet zo'n moeilijke taal om te leren. Want er zijn toch veel woorden die niet bekend zijn, maar die je toch kunt begrijpen. Dat is anders als bijvoorbeeld met Frans of ik heb ook een beetje Pools geprobeerd om te leren. En daar snap je gewoon niks van als die praten. Ja. Maar ja, dat is gewoon een beetje dichterbij, zeg maar. Maar het is toch hashtag valse vrienden is dan natuurlijk toch ook heel vaak dat je dan echt dan natuurlijk in de trap valt. Maar ik vond het eigenlijk een leuke taal om te leren, want het ging echt best snel om een beetje te kunnen praten. En ik vind het klinkt toch gewoon hartstikke mooi.
Finde ich auch, aber ich habe auch das Gefühl, dann hast du so ein bisschen vielleicht auch einen Talenknobbel, kann das sein? Also, dass wenn das so einfach ist, dass dir sowieso Sprachen leicht fallen? Also, auch mal abgesehen jetzt vielleicht auch vom Polnisch, aber...
Ja, Was meinst du mit Zahlenknubbel, dass man dann irgendwie, wenn man so ein Sprachentyp ist, dass man dann eher so die
Mathematik. Ja, genau. Das heißt auf Niederländisch so Zahlenknubbel, das heißt, dass man gut Sprachen sprechen kann.
Okay. Ich glaube, das Niederländisch klappt ganz gut, so dafür, dass ich das vor 20 Jahren gelernt habe, geht das eigentlich immer noch. Ich benutze es jetzt nicht so alltäglich eigentlich. Mhm. So mit Mathe und Naturwissenschaften generell bin ich jetzt nicht auf Kriegsfuß, aber es ist jetzt nicht so meins unbedingt. Also von daher könnte die Rechnung sozusagen aufgehen, dass du hast recht, glaube ich, dass man ja so ein bisschen Sprachen, vielleicht ein kleines Sprachentalent, ein bisschen was ist vielleicht da vorhanden, ja.
Ja, also erstmal Komplimente an der Stelle, echt. Und dann Nijmegen, wie lange war dein Aufenthalt dort? Also wie lange ist da das Studium geteilt?
Ein Jahr ist der feste Bestandteil. Das ist auch obligatorisch im Studienplan vorgesehen. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist bei uns damals, als noch Diplom war. Da war es auf jeden Fall obligatorisch. Ich schätze mal, dass es immer noch so ist. Und ein Jahr. Genau.
Und wie war das? Was hast du da in der WG dann auch gelebt oder bist du auf und ab immer gefahren? Oder?
Nee, um Gottes Willen, nee. Ich habe da auch vor Ort gelebt, sonst kriegt man auch einfach, finde ich, von so einem Auslandsjahr einfach viel zu wenig mit. Ne? Klar, es ist ganz angenehm, dass man jetzt nicht irgendwie mit, so wie in Vereinigten Staaten oder wo andere zum Studieren hingehen oder so, dass man da vielleicht nur so einmal in der Zeit dann vielleicht nach Hause fliegt oder auch gar nicht oder so. Und das ist natürlich angenehm, dass man, keine Ahnung, Weihnachten sich 3 Stunden in den Zug gesetzt hat und dann war man trotzdem zu Hause so ungefähr. Ne? Und das war natürlich ganz nett, aber ansonsten war ich relativ viel dort. Und genau, habe in einer großen, ich glaube, waren ausschließlich Niederländer, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Muss ich gerade mal so ein bisschen im Gedächtnis kramen. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage her. 2004 war das genau und 20 Jahre mittlerweile. Genau, es war eine relativ große WG in so einem Studentenwohnheim und da waren wir, glaube ich, zu 8 oder so. Und ja, das war, glaube ich, gut, um auch einfach dann im Alltag ein bisschen mehr Niederländisch zu sprechen. Guter Freund von mir, auch aus Studienzeiten, der wohnte direkt nebenan, das war ganz cool. Da haben wir uns dann irgendwie auch so, sind wir dann zur Uni zusammengefahren und so weiter. Das war ganz nett. Okay, und dann cool. Ein bisschen Connection direkt nebenan im nächsten Wohnblock sozusagen zu haben. Aber ansonsten, genau, war das schon eine sehr niederländische Zeit, logischerweise.
Wenn du so Erfahrungen in beiden Ländern hast, was ist für dich so lecker anders? Also was würdest du sagen, was ist dir aufgefallen, was uns unterscheidet oder vielleicht auch, wo wir ganz gleich sind?
Also ich glaube, wenn man, bevor man zu Unterschieden kommt, kann man, glaube ich, relativ gut festhalten, dass wir in relativ vielen, vielleicht sogar irgendwie sowas wie in der wirklich überwiegenden Zahl der Abläufe und Umgangsformen und Verhaltensmustern und so weiter doch sehr, sehr ähnlich sind. Und irgendwie so die Spitze des Eisbergs ist dann aber irgendwie so, also so, keine Ahnung, ein paar Prozente sind dann eben doch unterschiedlich und da sind es dann echt so Kleinigkeiten in Kommunikation, das wirst du wahrscheinlich im Podcast auch schon öfter gehört haben, dass die Kommunikation aus deutscher Perspektive mit Niederländern einfach immer lecker mackelig ist irgendwie, dass es halt einfach irgendwie ein bisschen weniger Distanz einfach gibt und das fängt schon beim oftmals nicht siezen an, so, das ist mit Sicherheit keine neue Erkenntnis, sag ich mal, die hast du wahrscheinlich schon öfter mal gehört, so, aber das ist natürlich, was die Kommunikation angeht, ist natürlich eine wesentliche Geschichte. Ja, das ist schon so ein bisschen das, wo ja auch die Niederlande so ein bisschen für stehen, so ein bisschen eher ein bisschen entspanntere Herangehensweise an manche Sachen. Ich finde, das wird in der Kommunikation oft schon auf den ersten Blick deutlich. Das wäre auch das, was man jetzt so, glaube ich, in der Kommunikation, die ich jetzt auch so im Alltag, auch im Arbeitsleben mit Niederländern habe, sagen würde, die das Ganze immer sehr angenehm macht und glaube ich, schon so einer der zentralen Unterschiede. Ein bisschen entspannter, ein bisschen relaxter, ein bisschen weniger Distanz, so, ja.
Und das, du sagst gerade selbst, so im Beruflichen damit zu tun hast, wie ist denn die Bröschstiftung und die Niederlande jetzt miteinander verbunden? Also was bringt dich im Alltag dazu oder in bestimmten Projekten, um mit den Niederlanden zusammenzuarbeiten? Und vielleicht magst du auch ganz kurz erzählen nochmal, was die Bröschstiftung, wofür ihr steht und was ihr macht.
Ja, gerne. Also vielleicht bei der Stiftung an sich erstmal angefangen. Die Bröschstiftung ist 2011 von der Stiftungsgründerin Anneliese Brost ja, aufgebaut worden. Das ist sozusagen ihr Vermächtnis, die Stiftung. Anneliese Brost hat die WAZ, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Funke in Essen im Ruhrgebiet ja, mit aufgebaut, groß gemacht und hat da eben einen großen Teil ihres Vermögens, was sie damit gemacht hat, in die Stiftung gegeben und hat sich eben gewünscht oder hat, ja, wie sagt man das, hat angewiesen, dass eben das Ruhrgebiet, also Essen im Besonderen, aber auch das Ruhrgebiet und darüber hinaus, ist so ein bisschen der Text, ja, spannende Projekte im Bereich der Kunst- und Kulturförderung, aber auch im Bereich der Presse, da machen wir ganz viele Projekte, also Unterstützung von journalistischen Projekten. Und da sind jetzt ja auch Mildtätigkeit, also sprich irgendwie Bedürftige unterstützen. Und da gibt's unterschiedlichste Projekte, die sich einerseits fokussieren auf Fremdprojekte. Das heißt, das ist so die klassische Geschichte. Wir stellen im Prinzip Antragstellern, die auf die Brost-Stiftung mit einem zur Satzung passenden Projekt kommen, stellen wir eben Gelder zur Verfügung und unterstützen deren Projekte. Und dann gibt es aber auch noch einen großen Bereich, das sind die sogenannten Eigenprojekte. Und da ist es so, dass wir eben so auch einen Fokus, der, ja, so wie ich es bis jetzt verstanden habe, in erster Linie so aus Beziehungen und Kontakten auch in die Niederlande seitens der Vorstände bei uns in der Stiftung herrühren. Und da ist es so, dass wir eben zwei sehr spannende Projekte haben. Das eine ist der Jugendaustausch. Darüber haben wir uns dann ja auch, wobei, nee, eigentlich haben wir uns ja schon im letzten Jahr kennengelernt, aber jetzt haben wir uns konkret, sage ich mal, kennengelernt im Zusammenhang mit dem Jugendaustausch Ruhrgebiet Niederlande heißt der. Und den gibt's schon seit 2017 und der Name sagt es im Prinzip, da geht es darum, Schulen aus dem Ruhrgebiet haben wir connected, haben wir zusammengebracht mit Schulen aus den Niederlanden und auch relativ breit verteilt, von Venray über Helleflutslois. Sogar
Nordwijk.
Nordwijk ist dabei,
ne?
Nordwijk ist dabei, ja. Genau. Und ja, schon viel Randstad, aber ja, auch im Grenzgebiet in Venray, also in Limburg, das ist auch dabei. Und da haben wir insgesamt jetzt 12 Schulen, die da zusammen regelmäßig in den Austausch gehen. Und das einmal im Halbjahr eben ist die niederländische Schule in Deutschland und dann im nächsten Halbjahr ist die deutsche Schule in den Niederlanden. Und ja, das ist ein tolles Projekt. Ich konnte da jetzt bei einigen Austauschen schon mal so ein bisschen dabei sein und reinschnuppern. Und das ist einfach wirklich cool zu sehen, wie die Schüler sich annähern und wie wirklich so, ja, ich glaube, Ressentiments sind es jetzt heute nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon lange vorbei. Aber einfach wie so kleine Hürden, Sprachbarrieren. Also meistens sprechen die dann auf Englisch, weil ich glaube, die Niederländer trauen sich dann manchmal vielleicht nicht, die deutsche Sprache auszupacken, die sie wahrscheinlich sprechen. Und die Kinder aus dem Pott, die sprechen sowieso kein Niederländisch, sag ich mal.
Leider.
Ja, im Normalfall jedenfalls nicht. Und auf jeden Fall ist die... ist das toll zu sehen, dass auch die Beziehung zwischen den Lehrern dann wirklich mittlerweile sind, die dann im 5., 6., 7. Austausch miteinander, dass das auch einfach Freundschaften sind, die zwischen den Lehrern auch entstanden sind. Also die Klassen wechseln dann logischerweise jedes Jahr. Corona hat so einen kleinen Break markiert, aber das ja, ist wieder aufgenommen worden und das ist toll zu sehen einfach. Und das wird jetzt noch erweitert im Ende des Jahres 24, um inklusiven Charakter. Das heißt, wir sind auf der Suche zurzeit nach Schulen in den Niederlanden, die wir haben uns überlegt, dass wir mit Schulen anfangen, die sich auf Kinder mit einem Handicap in Sachen Hören, also TOS, Talentwicklungsstoring, fokussieren wollen und haben da auch in Essen schon eine Schule gefunden. Also im Ruhrgebiet sind wir sozusagen schon safe für das zweite Halbjahr, aber in den Niederlanden, falls...
Ah, das ist ein neuer Obhub, mich riesig.
Ja, in der Tat, dachte ich doch gar nicht drüber nach, aber jetzt, wo ich spreche, denke ich mir, ja, wenn das jemand hört...
oder jemand, der jemanden kennt.
Dann, wir sind tatsächlich auf der Suche nach einer Schule, die sich mit Hörgeschädigten oder auch Taubenkindern ja, die ausbildet, also eine Spezialschule ist es, glaube ich, ne? Und ja. Genau, das machen wir dann im zweiten Halbjahr 24 und das ist sozusagen dieses Jugendaustauschprojekt.
Das finde ich übrigens total schön. Da muss ich ganz kurz nochmal drauf einhaken, Christian, weil ich bin nämlich auch auf einer Schule gewesen für Inklusion. Wir hatten behinderte und nicht behinderte Kinder eben zusammen. Und das war eine Realschule, auf der ich war, in Köln-Müngersdorf. Und ich habe zufälligerweise, ich meine, das ist ja jetzt, wie lange ist es her? 30 Jahre, auf jeden Fall länger noch, 35 Jahre. Und ich habe letztens, war ich auf einer Ausstellung und da habe ich eine Frau im Rollstuhl gesehen und ich habe sie sofort wiedererkannt. Ja. Wir waren, als ich 15 war, zusammen in einer Klasse, hatten wir zusammen irgendein Fach. Und es war total nett, sich wieder zu sehen. Und ich fand das damals schon total fortschrittlich und darum bin ich auch auf die Schule gegangen, weil ich das einfach total wichtig halte. Und wenn ihr das jetzt grenzüberschreitend macht, also da möchte ich schon mal ganz kurz verstehen bleiben, finde ich mega.
Ja.
Diesen Austausch.
Ich sehe das genauso. Also jetzt auch ein toller Schritt, finde ich, das nochmal zu erweitern, um einfach zu sagen, super, dass das jetzt bei Regelschulen die Förderung gibt, aber das jetzt nochmal zu erweitern, finde ich auch auf ja, Spezialschulen, finde ich einfach auch einfach einen guten Schritt. Super. Und freue ich mich, dass wir
das... Und ich fand spannend, ich war ja dabei, als die Lehrer sich dann getroffen haben, ne? Ich durfte da einen kleinen lecker Anders-Vortrag geben. Und was ich so schön fand, ich habe ein bisschen mitgelauscht, was die so erzählt haben, dass da Freundschaften entstanden sind. Das sogar ein Pärchen, die sogar lange zusammen waren. Die Eltern haben die dann immer zur Grenze irgendwie gebracht. Ja, und der eine hat den anderen dann entweder abgeholt. Also so süß und schön und so wurde für Brudering. Zwischen den zwei Landen finde ich das auch so belangrijk. Dass das auch al, auf junge Leeftijd gebeurt. Ne? Dass man nicht erst im späteren Alter eben merkt, wie wichtig wir miteinander und füreinander sein können und wie perfekt dieser goldene Mix ist.
Voll.
Aber dass das auch al in der Kinderleeftijd kommt.
Ja, voll. Also, das fand ich auch eine richtig rührende Geschichte. Die kannte ich da auch noch nicht, dass die, dass da echt so über mehrere Jahre, ne? Die dann halt so, ich glaube, die waren so 14 bis 16 oder 17, irgendwie sowas in dem Dreh, so die dann echt über 3 Jahre oder so dann einfach diese Beziehung hatten, also richtig lange für diese Lebenszeit oder für dieses Lebensalter, ne? Und das, ja, also was du sagst, ne, mit Fahrservice der Eltern und so weiter, also fand ich auch echt eine super schöne Geschichte, das zu hören. Ja, und da weiß man dann auch so ein bisschen, cool, dafür macht es Spaß irgendwie, das die Arbeit zu machen und ja, zu buchen und ja, halt den Arbeitsteil sozusagen, das ist sozusagen das Payback so, ne? Das ist dann echt schön, wenn
total
das dann zurückkommt.
Sinnstiftend auch, ne?
Voll. Total. Genau.
Und du sagtest gerade, ihr macht auch was mit Journalisten. Was macht ihr da in dem Bereich?
Das ist jetzt, ich sag mal, noch kein deutsch-niederländisches Projekt, aber wir unterstützen verschiedene Korrektiv zum Beispiel, ist ja jetzt auch relativ groß in den Medien gewesen im Januar durch diese Recherche. Und das ist auch bei uns unterstützt oder von uns unterstützt worden und auch verschiedene andere Austausch, Journalistenaustausche, die unterstützt werden. Und Qualitätsjournalismus ist so ein bisschen unsere so ein Schwerpunktthema, was wir für dieses Jahr haben. Aber das andere niederländische Projekt oder das deutsch-niederländische Projekt ist jetzt vielleicht für die Lecker Anders-Hörer wahrscheinlich noch ein Hauch interessanter. Das ist Partner für die Zukunft, heißt das Projekt. Und da geht es darum, einfach den Austausch zwischen Nordrhein-Westfalen konkret und den Niederlanden auf verschiedenen Ebenen zu intensivieren und so Tendenzen, die möglicherweise so ein bisschen in Richtung Abschottung, nationalistisches, nicht dieses europäische, was vielleicht so ein bisschen in manchen Ländern, in Niederlanden nach der letzten Wahl ja auch ein Thema wieder verstärkt ist, ne? Dass man dem ganz bewusst entgegenwirkt und sagt, wir arbeiten hier schon so lange und so gut zusammen, das darf jetzt nicht in irgendeiner Form weniger werden. Und hatten da sehr tolle Konferenz im letzten November in Noordwijk und haben da unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Wüst, aber auch den ehemaligen Ministerpräsidenten Laschet und niederländischer ehemaliger Ministerpräsident Balkenende, haben wir da echt ein richtig tolles Format, Austauschformat zwischen Politikern, Wirtschaftsvertretern, aber auch der Zivilgesellschaft im großen Maße eine ganz offene Diskussion hinbekommen, im kleinen Rahmen ein echt tolles Austauschformat, um zu gucken, wie können wir das verbessern, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einfach noch intensivieren und optimieren.
Und was waren so Take-outs? Was haben jullie eruit gehaald? Op welk niveau zou je kunnen verbeteren?
Also ich sag mal so, die ganz große Tendenz war so ein bisschen, man kann sich aus deutscher Perspektive doch relativ viel aus den Niederlanden abschauen. Das muss ich aber so sagen. Das war so ein bisschen, das stand so ein bisschen im Dankeswort drüber von unserem Vorstandsvorsitzenden Professor Hombach, stand es auch so ein bisschen drüber, so von den Niederlanden lernen heißt auch einfach besser werden. So. Und das war schon so ein bisschen der Tenor, ne, dass so im Zusammenhang mit der Digitalisierung natürlich wir da in vielen Bereichen auf der deutschen Seite ein bisschen hinten dran sind und die Niederlande uns im Prinzip vormachen, wie man es vernünftig hinkriegt. Natürlich auch immer wohl wissen, dass es auch einfach eine andere Herangehensweise ist, das für, was haben wir jetzt irgendwie, 17,5, 18 Millionen Menschen zu machen, als für über 80 so. Mhm. Schon klar, Föderalismus auch ein Stichwort natürlich, aber die Motivation sozusagen, das anzustoßen, das ist doch, das war so ein bisschen der Tenor, nicht einfach mal machen, aber einfach mal vorangehen und so weiter, da war so ein bisschen der Tenor, das kann man sich schon abschauen und das stand so ein bisschen über allem, die einzelnen Erkenntnisse aus den einzelnen Panel-Diskussionen kann und will ich, glaube ich, nicht wiedergeben, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir jetzt Ende November schon die zweite Konferenz safe haben mit schon ersten tollen Speakern und freuen wir uns drauf, dass wir da weiter in die Richtung gehen.
Toi, toi, toi. Wann ist es im November? Kann man da sich für anmelden, dass man da dabei sein kann, Christian? Oder ist es einfach eine beschlossene Geschichte und ihr kommuniziert dann später darüber? Oder wäre für die, die uns hier zuhören, auch interessant?
Nee, genau. Es ist in der Tat eine geschlossene Gesellschaft. Allerdings mit der dringenden Botschaft sozusagen, dass alles, was im Vorfeld, wir haben noch so ein Pre-Event, nenne ich es jetzt mal, soll gar kein Pre-Event sein, aber ist so ein bisschen der Charakter. Das ist ein öffentliches Event, das wird im Oktober in Essen wahrscheinlich stattfinden. Und da ist es so, dass wir eine öffentliche Diskussion anstoßen und da nehmen wir die Fragen sozusagen, die seitens der Zuschauer, Zuhörer gestellt werden, nehmen wir dann auch mit einfach in diese Closed-Geschichte nach Nordwijk, um da dann einfach die Fragen zu stellen. Und wir werden da groß über Erkenntnisse berichten, werden auch eine Handreichung dann mit den wesentlichen Handlungsempfehlungen für die weitere Zusammenarbeit rausbringen. Und
Ist auf eurer Webseite, die wir ja auch in die Shownotes platzieren werden, ist das wahrscheinlich zu sehen und zu verfolgen.
Ganz genau, über die Webseite wird man es auf jeden Fall verfolgen können, beziehungsweise auch über unseren Instagram-Kanal. Da ist man dann, denke ich, gut informiert im Vorfeld.
Packen wir auch in die Shownotes rein und natürlich auch das Vernetzen mit dir, Christian, auf LinkedIn, dass das möglich ist.
Sehr gerne.
Super. Und ich habe aber nochmal eine Frage wieder ganz kurz so weg, sag ich mal, vom Beruflichen, aber weil mich das noch triggert, weil du das gesagt hast, ne, so die Niederlande, zweite Heimat. Mhm. Wie entwickelt sich sowas? Weil das finde ich schon stark, um zu sagen, ne? Ein anderes Land, ne, ist so eine zweite Heimat für einen geworden. Das ist schon, und auch noch zu heiraten in den Niederlanden ist ja jetzt auch nicht, wenn man jetzt nicht Niederländerin oder Niederländer ist, so unbedingt üblich. Ich musste meinen Mann da auch erst von überzeugen, zumindest.
Ja, das ging doch aber einfach,
das ging dann noch relativ schnell, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Aber, wie entsteht so ein Heimatgefühl? Ich finde das schon toll auch, aber auch spannend, das von dir zu hören.
Also einerseits natürlich dadurch, dass man quasi durchs Studium dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, wurde, dort ein Jahr zu verbringen. Und dann auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem, dass die Unterschiede relativ klein sind. Das heißt also, es ist jetzt so, dass man sich relativ schnell auch heimisch fühlen kann, weil eben relativ viele Sachen ähnlich funktionieren und man jetzt nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, bei Adam und Eva anfangen muss, um irgendwie zu verstehen, wie läuft das öffentliche Leben und so weiter. Und dann ist es eben so, dass man ganz, ganz viele Sachen einfach im Laufe der Jahre, ich bin seit 20 Jahren wirklich sehr, sehr regelmäßig da, seit dem Studium eben, unglaublich lieb gewonnen hat, ne? Also diese kleinen Eigenheiten, die natürlich bei der Kulinarik anfangen, das ist, ja, ich liebe das einfach am Samstagnachmittag. Ja, ja, ach, Bitterballe-Garnitur zum Beispiel am Samstagnachmittag mit einem schönen lecker Bierchen in so einem Strandcafé. Das ist einfach wunderschön. Das ist dann klar, das ist immer Urlaub und Heimat ist ja jetzt nicht immer nur oder eigentlich nicht nur Urlaub so, sondern ist eher so ein Grundgefühl. Mhm. Es ist so die Kombination aus, es wird einem einfach gemacht, man hat ganz viele positive Erfahrungen da gemacht. Es ist in vielen Sachen wirklich ja immer eine gute Zeit, die man einfach da hat. Und ich habe das Gefühl, so für den Begriff, um den Begriff Heimat zu umschreiben, bräuchte es jetzt noch ein bisschen mehr. Aber eigentlich reicht mir das schon fast, um mich irgendwo sehr heimisch zu fühlen, wenn es mir da einfach so gut geht, wenn ich auch nette Menschen da habe. Und da meine ich in erster Linie so Städte in Den Haag, wo ich einfach sehr regelmäßig und sehr gerne bin, aber jetzt neuerdings auch wieder Zwolle. Nordwijk sowieso jetzt auch im beruflichen Kontext, aber vorher auch schon im privaten Kontext. So, ich glaube, irgendwie, das trifft schon so mit der zweiten Heimat sehr, sehr gut, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Erklärung nicht ganz ausreichend ist, aber es.
Doch, total. Nein, ich meine, wir können uns jetzt auch sehen, währenddessen wir reden. Ich meine, das können die uns zuhören, nicht. Aber ich sehe auch das Strahlen in deinem Gesicht. Ja. Und ich kann es ja nur zurückgeben, weil ich habe ja sowieso zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Verstehe sehr wohl, was du meinst. Ja. Ne? Ich glaube, wenn es so nachdrämlich ist und eben voller positiver Gefühle in jeglicher Hinsicht, beruflich wie privat, ja, was kann es Schöneres geben? Ja. Und dann auch noch direkt um die Ecke. Ne?
Genau.
Ich meine, von Essen aus ist es ja sogar noch ein Stückchen näher als hier von Köln aus.
Richtig, genau, ja.
Und ich ende immer so das Gespräch mit so einem kleinen Entweder-Oder, Christian. Mhm. Da darfst du jetzt auch dran glauben. Sind es Berge oder Meer?
Meer, hundertprozentig.
Und dann wahrscheinlich das Niederländische, wenn ich dich da jetzt richtig
verstanden habe. Ja, ach, das Meer ist ja immer, für mich ist das Meer so ein bisschen so eine zweiteilige Geschichte. Es gibt so ein romantisches Meer, wo man irgendwie auch bei Sturm und Wind irgendwie dann rumlaufen kann, sich den Wind um die Nase wehen lassen kann. Aber das war auch in Dänemark, was ich vorhin erzählt habe, dass ich da als Kind oft war und so. Das war da immer so, ja, so ein romantisches Meer, so ein schönes Meer so. Und es gibt auch noch so ein Bademeer. Und im Sommerurlaub, muss ich sagen, ist mir dann irgendwie Nordsee nicht so lieb. Da bin ich dann eher so Mittelmeer oder am liebsten irgendwie so in Thailand oder solche Meere sind mir da zum Badeurlaub viel lieber. Das ist so, Nordsee ist nicht so meins dann zum Baden, aber so alles andere ist an der Nordsee einfach fantastisch.
Wir sehen dich also nicht am 1. Januar beim Doik.
Auf keinen Fall, ohne mich.
Und ist es Käse oder Wurst?
Ich glaube Käse.
Hast du deinen Lieblingskäse?
Gerade jetzt unter der Woche wieder den sehr alten Beemster. Der ist schon fein, wobei grundsätzlich so die auch so ein bisschen diese herzhafteren Geschichten eigentlich auch so im Laufe des Alters so ein bisschen aufs Tableau kommen und so als Kind ist man da irgendwie so bei mildem Gouda irgendwie gestartet und es entwickelt sich schon so ein bisschen, dass man dann eher so ein bisschen die älteren Sachen dann auch zu schätzen weiß. Ja, darf schon so ein bisschen intensiver sein, gerne, ja.
Ja, mit dem eigenen Alter, da darf der Käse mitaltern.
Genau, so sieht's aus.
Das kenne ich irgendwie ein bisschen. Übrigens, ich habe auch mit verschiedenen Käsefabrikanten viel zusammengearbeitet. Und es ist total spannend, sich das übrigens, also mal für alle, die uns hier zuhören, auch um sich anzuschauen, wie so ein und an, ja, zu durchzulesen, weil du gerade Beemster sagst, zum Beispiel bei Beemster, wie die das genau machen und wie diese Käseherstellung stattfindet.
So eine Werksbesichtigung, oder?
Ja, total spannend. Mhm. Echt total cool, um das zu sehen. Ja, und vielleicht mal eine ganz andere Frage noch in unserem Quiz. Deutsch oder niederländische Musik, Christian? Was hörst du gerne?
Ehrlicherweise höre ich auf der niederländischen Seite eigentlich nur so die Klassiker, sage ich mal, Acta in de Munich und so weiter. Kenne ich mich auch zugegebenermaßen wirklich nicht so gut aus. Gibt ein paar echt coole Hits, so vor allem von denen echt ein paar schöne Lieder, aber da bin ich tendenziell auf jeden Fall eher so auf der deutschen Seite. Was ich allerdings besonders gerne höre, hier kurzer Werbeblock vielleicht, ist meine eigene Band, die ich an der Stelle gerne erwähnen möchte.
Cool, was ist das für eine Band?
So ein Akustikprojekt mit einem meiner besten Freunde. Das Projekt heißt The Singer and Me. Sind zwei Gitarren und Gesänge und so ein bisschen ab und zu ein paar Drums und Ähnliches dabei. Haben schon einen Haufen netter Videos in Eigenregie. Mein Buddy Thomas, mit dem ich das mache, der ist auch studierter Regisseur. Insofern ist er da auch vom Fach und hat ein paar coole Videos gezaubert. Und ja, The Singer and Me, kann man gerne mal reinhören. Auch bei Spotify und den anderen Plattformen, glaube ich, auch. Ich gucke immer nur bei Spotify deswegen, aber ja.
The Singer and Me, ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes auch noch mit rein. Cool, ja, Christian, ja. Ich sag mal, vom Käse bis hin zur Musik ist da ja vom Deutschen, Niederländischen alles. Und singt ihr auf Deutsch oder auf Englisch?
Englisch machen wir.
Auf Englisch. Okay, ja. Cool. Ja, dann, also alle, die das hier hören, The Singer and Me, neuer
Stern am Musikhimmel, ja.
Stern am Horizont. Sehr gut. Ja, vielleicht nochmal was für das Songfestival, Christian. Ich meine, da kann man eigentlich nur gewinnen, alles besser machen, als was da im Moment läuft.
Das war richtig, ja.
Wer weiß, vielleicht ist es ja nochmal ein Projekt. Ist es eher, ich sag jetzt mal, Bier oder Wein?
Ich fürchte, das ist
eben
sehr...
Du hast eben vom Bierchen gesprochen,
ja, aber das ist so ein bisschen das,
auch niederländische Weine, ne?
Ja, habe ich gehört. Seeland, ne? Da wird irgendwas angebaut, ne?
Genau.
Ja. Die Entscheidung zwischen Wein und Bier möchte ich tatsächlich nicht treffen. Es kommt sehr auf die Situation an. Ich glaube, so Samstagnachmittag im Strandtent ist dann so ein lecker Bierchen schon eine ganz feine Geschichte. Allerdings, wenn die Sonne so richtig schön scheint und dann so ein schöner, kühler Weißwein. Ach du, das ist die Entscheidung, möchte ich
beides nicht verachten.
Das halte ich mir gerne offen.
Ja, im vorletzten Podcast mit der Laura haben wir über Bier gesprochen. Im letzten Podcast haben wir eine Weinexpertin gehabt, die auch selbst Wein anbaut. Ja, und ja, Christian, wir bleiben einfach bei beidem erstmal safe. Ne?
Ja,
sehr gut. Diplomat oder Handelsmann?
Diplomat, glaube ich. Ja.
Ja, glaube ich, in deinen Berufen ist das wahrscheinlich, du hast mit so vielen verschiedenen Parteien zu tun, da ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt, auf verschiedene Augenhöhe mit eingehen zu können.
Ja, ach, ich weiß nicht, so dieses Handelsmann steht für mich jetzt ein bisschen so Verkäufer, Sales-Geschichten und so weiter, da, das ist, glaube ich, nicht so unbedingt meins. Ich glaube, ich finde es eher schöner, wenn ich irgendwie so, wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, so irgendwas organisiere oder einen Weg ebne für etwas. Das wäre dann so die diplomatische, der diplomatische Teil deiner Frage. Und dann auch gemeinsam sieht irgendwie, dass es Früchte trägt. Das ist dann, glaube ich, schon das, was mir eher liegt, ja.
Schön. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Auch im Stadtverkehr?
Ja, vor allem da gibt es Sachen, die kann man mit dem Fahrrad schlecht machen. Ich fahre eigentlich 96% der Wege hier in Essen auf jeden Fall mit dem Fahrrad und vielleicht.
Nimmst du die Fahrräder auch mit nach Holland, wenn du in Urlaub fährst, oder mietest du da Fahrräder oder wie machst du das?
Also im Fall von Den Haag haben wir die glückliche Option, dass wir da bei Freunden oft sind, wo einfach Fahrräder vorhanden sind. Texel waren wir letztes Jahr, da haben wir uns E-Bikes mal gemietet, so Bugfeeds, was ziemlich cool war. Da bin ich das erste Mal mit so einem E-Bike gefahren, das hat richtig Spaß gemacht und dafür ist die Insel auch gut ist auch gut auf der Insel so ein E-Bike zu haben, weil es ist ja doch schon gut windig. Ansonsten machen wir jetzt in den Niederlanden meistens nicht so einen Jahresurlaub oder so, wo man jetzt Räder mitnehmen müsste. Deswegen da behilft man sich meistens so mit dem, was vor Ort angeboten wird.
Ja. Das vor Ort, das ist ja, da sind ja genug Fahrräder da.
Genau.
In den Niederlanden. Ja, zum Abschluss, wir haben jetzt gerade erst vor kurzem, währenddessen wir das Gespräch hier führen, wenn es ausgestrahlt wird, ist schon ein bisschen länger wieder her, aber Deutschland, Niederlande, Fußball gehabt. Wie ist das beim Fußball? EM findet statt in diesem Jahr. Wofür schlägt dein Herz, das deutsche oder der niederländische Fußball?
Ja, ich habe ja vorhin von den Niederlanden als so ein bisschen zweite Heimat gesprochen. Beim Fußball ist die Sache klar. Da steht das Herz auf jeden Fall.
Da hört das Heimatgefühl auf.
Da hört das mit dem Heimatgefühl für die Niederlande auf. Nein, es war ja in den 80ern, 90ern war das ja eine schon bisweilen recht harte Auseinandersetzung. Davon bin ich ganz weit entfernt. Ich freue mich, wenn die Hollies, wie ich immer gerne sage, weit kommen. Wenn wir gegeneinander das Finale spielen, ist es, glaube ich, ein traumhaftes Europameisterschaftsfinale. Aber dass wir das dann gewinnen sollen, das ist für mich klar, auf jeden Fall.
Da schlägt das Herz dann ganz klar für eine Mannschaft.
Auf jeden Fall.
Und das, wie heißt es, das darf ja auch sein. Ja, lassen wir uns überraschen. Also ja. Ich meine, wenn beide bis ins Finale kämen,
das wäre super.
Ob das so funktioniert, dass man erst im Finale aufeinander trifft, das muss ich mir nochmal raussuchen. Aber das wäre natürlich wahnsinnig. Ich glaube, an dem Tag sterbe ich aber zwei Tode auf jeden Fall. Oder einen auf jeden Fall. Wie man es aussehen will. Man ist dann immer der Falsche, weißt du? Du bist immer der Blöde. Ne? Für die Niederländer, wenn die Deutschen gewinnen, für die Deutschen, wenn die Niederländer gewinnen.
Aber ich finde das mittlerweile ja echt irgendwie so ein charmantes Wettstreiten. Ich habe das Gefühl, dass das auf relativ breiter Ebene so mittlerweile echt so diese harte Auseinandersetzung der späten 80er, 90er total verloren hat und dass das mittlerweile echt viel freundlicher geworden ist. Also so eine Kuhmann-Szene von 88 kann ich mir heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Ausschreitung jetzt irgendwie, klar, hast du wahrscheinlich immer mal irgendwie ein paar Deppen dabei. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Stimmung Niederlande-Deutschland ist viel, viel freundlicher geworden so in den letzten 20, 30 Jahren, ja.
Ich glaube 2006, ne, die WM in Deutschland hat auch nochmal total gut getan, glaube ich, was die Verbrüderung der zwei Länder so ein bisschen zumindest betrifft.
Glaube ich auch.
Und ich fand auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast beim Freundschaftsspiel, aber dass da der Rummenigge auf jeden Fall auch gezeigt worden ist, noch eine 2-10 oder so aus früheren, Spielen gegen Deutschland, gegen die Niederlande. Und das fand ich auch spannend, ne, dass das so gezeigt worden ist. Schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird.
Ja, ich bin gespannt auf den Sommer.
Im Sommer 2024. Und ja, danke dir für das Gespräch. Toi, toi, toi mit euren Projekten. Ich finde es echt super. Ich finde es richtige Vorbildprojekte. Und für alle niederländische Schrole, spezielle Schrole, die mit Kindern werken, die dich nicht gut genug luisteren und hören. Wendet euch an den Christian, entweder da eine neue Partnerschaft entstehen kann zwischen einer deutschen und einer niederländischen Schule, die sich darauf spezialisieren.
Cool. Danke nochmal, danke Anouk für den Aufruf und ganz cooles Projekt, was du hier mit Lecker anders auf die Beine stellst, Podcast, Buch und so weiter. Ich finde es richtig tolles Format und richtig schön, dass du dich damit so intensiv auseinandersetzt und dann auch so deutsch-niederlande-affinen Menschen einfach auch so eine kleine Bühne bietest. Und vielen Dank für das schöne Format.
Ja, ach, das finde ich aber sehr lieb von dir. Dankeschön, freue ich mich drüber. Und ich würde mich auch freuen übrigens, Christian, aber das können wir nachher noch weiter aussprechen. Aber vielleicht an der Stelle, wenn du beim deutsch-niederländischen Speeddaten vielleicht auch mal dazu stoßen möchtest, vielleicht triffst du da auch auf ganz spannende Leute, die alle aus dem deutsch-niederländischen Kontext kommen. Und das findet immer einmal alle so 6 Wochen ungefähr statt. Das nächste Treffen ist im Mai. Ich meine auswendig 5. oder 6. Ich habe es vergessen, der Montag. Packe ich auch nochmal in die Shownotes mit rein. Ja, von 12 bis 1 findet das immer statt. Und digital. Okay. Darum lachtrempler.
Ja.
Also für alle, die uns zuhören, ne, nimmt Kontakt auf über LinkedIn mit dem Christian, guckt euch an, was die Bross-Stiftung so Tolles macht, wie das mit den deutsch-niederländischen Projekten da einhergeht und guckt euch die Webseite an. Vielen Dank für euer Interesse natürlich, dass du mir zugehört hast und dem Christian unser schönes Gespräch. Ich wusste, dass es schön wird. Und bis hoffentlich.
Ich auch.
Hartelijke groetjes en tot gauw. Doei!
Das war's. Tschüss.
En tot gauw.
Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.